ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Das israelische Militär zieht Konsequenzen aus dem tödlichen Drohnenangriff auf World Central Kitchen. Wie die aussehen, besprechen wir gleich. Außerdem, die USA setzen ihren Partner Israel bezüglich der Hilfslieferungen für Gaza unter Druck. Wie reagiert die israelische Regierung jetzt darauf? Mein Kollege Tim Krohn hat dazu mit Patrick Kübert von Caritas International gesprochen. Und der ukrainische Geheimdienst SBU soll in Zusammenarbeit mit der Armee einen Angriff auf einen russischen Luftwaffenstützpunkt in der Region Rostow durchgeführt haben. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, den 5. April um 16.30 Uhr. Der tödliche Drohnenangriff im Gazastreifen hat Konsequenzen für zwei israelische Offiziere. Das Militär hat mitgeteilt, dass sie entlassen werden. Sie sollen falsch mit entscheidenden Informationen umgegangen sein. Außerdem sollen gegen drei weitere Beteiligte Disziplinarverfahren eingeleitet werden. Bei dem Luftangriff Anfang der Woche waren 7 Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen ums Leben gekommen. Ihre Fahrzeuge waren laut Organisation klar gekennzeichnet. Einem Bericht der Haaretz zufolge will die Armeeeinheit, die für die Sicherheit der vom Konvoi befahrenen Straße verantwortlich ist, einen bewaffneten Mann auf einem Lastwagen identifiziert haben. Der von Fahrzeugen der World Central Kitchen eskortierte Lastwagen soll anschließend in eine Lagerhalle gefahren sein. Wenige Minuten später hätten die drei Fahrzeuge der Hilfsorganisation die Lagerhalle wieder verlassen, jedoch ohne den Lastwagen, auf dem sich der Bewaffnete befunden haben soll. Die 7 bei dem Vorfall getöteten Helfer stammen laut der Hilfsorganisation aus Australien, Polen, Großbritannien und den Palästinensergebieten. Eines der Opfer hat die amerikanische und kanadische Staatsbürgerschaft. Die USA haben zumindest verbal offensichtlich die Geduld verloren mit ihrem Partner im Nahen Osten, mit Israel. Außenminister Blinken hat das ja beim NATO-Treffen in Brüssel nochmal sehr deutlich formuliert. Israels Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza hält er für nicht ausreichend und man will Änderungen sehen. Israel reagiert tatsächlich. Vorübergehend sollen nun zusätzliche Hilfen in den Gazastreifen erlaubt und die humanitäre Hilfe aufgestockt werden. Dazu werden der Hafen in Ashdod und der Grenzübergang in Erez geöffnet. Patrick Kübert ist Referatsleiter für den Nahen Osten bei Caritas International. Und mein Kollege Tim Krohn hat ihn vorhin gefragt, wie er denn diesen Schritt einschätzt. Ist das mehr als nur eine symbolische Geste?
Naja, es bleibt jetzt überhaupt erstmal abzuwarten, ob und wenn dann wie diese Ankündigungen umgesetzt werden. Ich bin da jetzt nicht nur aus den Erfahrungen in Israel, sondern grundsätzlich in bewaffneten Konflikten mit solchen Aussagen erstmal vorsichtig und möchte gerne sehen, dass die dann auch wirklich in der Praxis umgesetzt werden. Aber natürlich, die Lage ist so dramatisch im Gazastreifen. Die Menschen sind wirklich, wirklich in großer Not, stehen vor enormen Problemen, vor dem Verhungern, dass natürlich jede Öffnung, jede weitere Hilfe immens wichtig ist. Ich glaube, für uns wäre es vor allem wichtig, wenn auch die Grenzübergänge in Rafah und Kerem Shalom, die wir derzeit vor allem verwenden, einen höheren Durchlass sehen würden. Das wäre insbesondere wichtig. Aber ja, es muss unbedingt mehr Hilfe in den Gazastreifen reingelassen werden.
Wer braucht denn da an Menschen was am dringendsten im Moment?
Naja, im Prinzip ist es die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens. Wir reden von etwa 2,3 Millionen Menschen, die alle bereits Hunger erleiden. Laut UN-Angaben sind es etwa 1,1 Millionen Menschen, die wirklich akut Hunger erleiden, sprich vor dem Hungertod stehen, die nicht genügend zu essen haben. Und wir haben selbst von Kolleginnen, die zum Beispiel im Norden des Gazastreifens sind, gehört, dass sie mittlerweile beziehungsweise schon seit längerer Zeit ihre Mahlzeiten auf eine pro Tag rationieren müssen, dass Menschen sterben, also sind schon Kinder und Frauen gestorben, und dass eben auch die Kolleginnen und die Mitarbeitenden von langjährigen Partnerorganisationen abgemagert sind und sich das wirklich spürbar, sichtbar, bemerkbar macht, wie die Situation ist.
Jetzt haben Sie, Herr Kübert, eben ja schon die Grenzübergänge erwähnt, aber da gibt es ja auch natürliche Grenzen. Also im Westen ist das Meer und es gibt nicht mal logistisch einen funktionsfähigen Hafen. Nach Süden ist Ägypten, die helfen ja auch nicht wirklich. Also wie kriegt man noch mehr Hilfen ins Land?
Ja, also für uns ist es ganz klar, es ist vor allem der Landweg. Und tatsächlich sind das dann auch die Grenzen, die an Ägypten heranführen. Dort ist ein Großteil der Versorgung jetzt auch schon stehend. Also es gibt viele Lkw, die an der Grenze stehen und darauf warten, hereingelassen zu werden. Die Abfertigungsprozesse sind enorm langwierig. Zum Teil werden Lkw dann auch wegen kleinster Gründe wieder weggeschickt. Das muss einfach alles viel schneller gehen und die Hilfen müssen dort reingelassen werden.
Das ist ja aber oft gar keine Schikane an den Grenzen. Das muss man ja auch dazu sagen. Israel hat ja bittere Erfahrungen, dass früher bei Lieferungen immer wieder zum Beispiel auch Waffen für die Hamas geliefert worden sind. Also Kontrollen, das kann man ja womöglich schon verstehen, dass da Israel auf Nummer sicher gehen will.
Nein, absolut. Und wir verwehren uns ja auch nicht gegen Kontrollen. Aber sie müssen eben zügig durchgeführt werden. Es muss klare Ansagen geben, was hineingelassen wird. Und wenn es eben Hilfslieferungen sind, dass die dann auch sehr schnell durchgelassen werden. Ich kann mal ein Beispiel nennen, was es nicht uns widerfahren ist, aber was in humanitären Kreisen genannt wird, dass ein LKW, der OP-Scheren geladen, also unter anderem OP-Scheren an Bord hatte, umgedreht wurde und nicht hineingelassen wurde. Und das sind natürlich Dinge, die dann große Probleme verursachen. Und das geht einfach viel, viel zu langsam. Vor dem Konflikt sind im Durchschnitt 500 Lkw pro Tag in die Region hineingekommen, mit normalen Gütern, um den Markt dort zu versorgen. Mittlerweile sind es nicht mal oder sind es ungefähr 200 Lkw pro Tag. Und daran kann man schon sehen, dass es nicht ausreicht. Und die Versorgungslage ist einfach so extrem schlecht, dass auch mehr als 500 Lkw pro Tag dringend notwendig wären.
Und jetzt gab es auch noch diesen tödlichen Zwischenfall mit den Essensverteilern der World Central Kitchen. Sagen Sie, wie können die Hilfsorganisationen vor Ort, wie kann die Caritas da eigentlich noch weiter arbeiten? Wie kann man ihre Mitarbeiter besser sichern?
Ja, wir sind natürlich extrem bestürzt über das, was dort passiert ist. Ich muss allerdings auch erstmal einordnend sagen, dass es jetzt zum ersten Mal internationale Mitarbeitende waren. Es sind bereits an die 200 Personen vorher schon umgekommen. Das sind größtenteils Palästinenser und es sind auch für uns vor allem palästinensische Mitarbeitende, die dort leben, die also überhaupt gar nicht aus dem Kriegsgebiet wegkommen. Und wenn wir als Hilfsorganisation wie Caritas International in einem Kriegsgebiet arbeiten, dann ist das Risiko immer Teil dessen, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Deswegen fordern wir jetzt auch gerade in dieser Situation letztlich auch einen Waffenstillstand, bei dem israelische Geiseln auch endlich freigelassen werden, aber vor allem die notleidende palästinensische Bevölkerung dann auch sicher versorgt werden kann.
Aus israelischer Sicht soll nun beides gehen. Es gehe darum, eine humanitäre Krise zu vermeiden und eine Fortsetzung der Kämpfe zu gewährleisten. Wie kann das zusammengehen?
Im Prinzip kann das aus unserer Sicht momentan nicht zusammengehen. Also es muss aus unserer Sicht eben jetzt einen Waffenstillstand geben, denn wir sind mitten in einer großen humanitären Krise und im Vordergrund müsste aus unserer Sicht jetzt stehen, dass die Zivilbevölkerung angemessen versorgt werden kann. Das ist unser Fokus. Natürlich, politische Akteure und insbesondere Israel haben sicherlich auch noch andere Ziele und andere Maßstäbe. Aber deswegen sprechen wir ja auch von einem Waffenstillstand, wie dann ein Konflikt und vor allem das Selbstverteidigungsrecht Israels weiter ausgeführt werden kann, liegt natürlich in deren Händen und nicht unseren. Aber unser Fokus ist, dass keine Zivilisten mehr sterben müssen.
Nochmal ganz kurz, wenn es überhaupt geht, Herr Kübert, ist die Frage, wie können wir helfen? Oder andersrum mal, was konnte mit den Mitteln von Caritas International bisher denn bewirkt werden?
Ja, also wir haben in etwa bereits 98.000 Menschen erreicht über unsere Hilfen. Unser Partner CRS, mit dem wir vor Ort arbeiten, leistet unter anderem Hilfen über Lebensmittelverteilung, aber auch Verteilung von Zelten, Planen, denn viele Menschen sind in dieser Situation auf der Flucht, sind obdachlos geworden. Man sieht das ja auch in den Nachrichten, Gebäude sind zerstört in größtem Ausmaß. Das sind jetzt so die Hilfen, auf die wir uns fokussieren. Und für uns sind dabei natürlich ganz wichtig auch die Spenden, die wir bekommen. Wir haben eine tolle Spendenbereitschaft bereits erfahren, aber wie gerade schon geschildert, die Hilfen reichen nicht aus und es muss einfach noch viel mehr passieren.
6 Monate ist es jetzt her, das Massaker der Hamas in Israel. Moderatorin Simone von der Forst von HR Info hat mit Tom Segev gesprochen. Er ist israelischer Historiker und Journalist. Sie hat ihn gefragt, wie es den Menschen in Israel heute geht.
Es geht uns allen nicht so gut. Immer wenn man fragt, wie geht's dir, dann ist die Antwort, ja, mir geht's gut, aber dem Land geht's nicht gut. Es ist eine sehr gespannte Atmosphäre. Niemand hat gedacht, dass der Krieg so lange andauert. Niemand hat gedacht, dass der Krieg nicht besser zu führen sein wird, als es passiert ist. Das ist eigentlich ungewohnt für Israelis, einen Krieg nicht zu gewinnen nach so langer Zeit. Die Geiseln sind nicht befreit. Mhm. Kein Mensch weiß, wo sie sind, wie viele von ihnen noch leben. Die Hamas ist nicht zerstört. Jeden Tag werden noch mehr Israelis getroffen. Und natürlich die fürchterliche Situation in Gaza. Die meisten Israelis sind sich gar nicht bewusst, was da wirklich vor sich geht. Die fürchterliche Katastrophe in Gaza. Also das sind alles Dinge, die vor einem halben Jahr unerwartet waren. Ich hätte niemals gedacht, dass die Hamas etwa einen so bestialischen Angriff ausüben kann auf Israel. Ich hätte nie gedacht, dass wir eine Stadt zerstören, die Stadt Gaza zerstören. Das sieht aus wie Dresden etwa. Es ist mir niemals überhaupt eingefallen, dass das möglich ist. Und so geht's uns. Also mir und meinen Kindern geht's gut. Aber gerade heute oder eben gestern nach dem Angriff auf irgendwelche iranischen Generäle, ist eine richtige Kriegsspannung. Ich will nicht sagen Panik, aber es ist wirklich so, dass Menschen in die Supermärkte gelaufen sind und Konserven gekauft heute Morgen.
Es macht ja auch die Gefahr durchaus noch mal größer, ne? Also noch mal für unsere Hörer, die jüngsten Ereignisse mit dem israelischen Angriff auf die iranische Botschaft in Syrien, die könnten ja die Situation weiter eskalieren lassen, sind auch eine neue Gefahr für die Menschen, vor allem im Norden Israels, durch die Hisbollah.
Ja, so scheint es. Und übrigens, das sind ungefähr 100.000 Israelis, die seit einem halben Jahr nicht mehr in ihren Wohnungen und in ihren Häusern wohnen, weil sie zu nahe der Grenze sind. Die leben da irgendwie in Hotels, noch immer weit besser als die Flüchtlinge in Gaza, aber eben auch nicht in ihren Häusern. Aber interessant ist, dass das Militär angekündigt hat, es ist nicht notwendig, in die Supermärkte zu laufen. Man muss nicht zu den Banken gehen und von den Geldmaschinen das Geld abholen. Es ist kein Grund dafür. Ich weiß nicht, wie man in Deutschland auf so einen reagieren würde, aber in Israel ist die Reaktion genau umgekehrt. Im Moment, wo das Militär sagt, man muss nicht zur Bank gehen, dann stehen die Leute Schlange vor der Bank, weil wir irgendwie sehr misstrauisch sind auf alles, was die Regierung uns sagt. Aber das zeigt ihnen die Atmosphäre jetzt gerade heute.
Unter all diesen Eindrücken und dieser andauernden Gefahr, die jetzt vielleicht sogar noch größer wird, wie können denn die Menschen in Israel überhaupt dieses Trauma, dieses Massakers durch die Hamas verarbeiten? Geht das überhaupt?
Ich glaube, dass Massaker von 7. Oktober noch nicht verarbeitet ist, aber darüber hinaus ist, glaube ich, die Hauptsorge gilt den Geiseln. Die Tatsache, dass die Geiseln wirklich noch ein offenes Problem sind. Man nimmt an, dass mindestens ein Teil von ihnen noch am Leben ist und fürchterlich schlecht behandelt wird und fürchterliche Quälereien durchmachen müssen. Und das ist wirklich, glaube ich, das Hauptthema, mehr als das Trauma vom 7. Oktober, aber beides auch. Und also all diese Sachen zusammen machen einen fürchterlich schweren Druck auf Netanyahu und seine Regierung. Natürlich, alles ist sehr politisch in Israel. Also bei früheren Kriegen gab es manchmal eine Atmosphäre von nationaler Einheit und wir stehen alle zusammen und so. Das ist jetzt nicht der Fall. Es gibt sehr, sehr sogar gewalttätige Massendemonstrationen gegen Netanyahu, sowohl weil er eigentlich daran schuld ist, dass der Hamas überhaupt in der Lage war, so einen Angriff auszuüben und seit einem halben Jahr angeblich nicht genug tut, um die Geiseln zu befreien. Ich sage angeblich, weil ich eigentlich gewohnt bin, als Journalist und Historiker mein ganzes Leben lang, habe ich immer geglaubt, dass ich mehr oder weniger weiß, was passiert, auch wenn es noch nicht in den Zeitungen steht. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass ich gut informiert bin und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es weiß kein Mensch, was eigentlich mit den Geiseln passiert, ob es Verhandlungen gibt oder nicht gibt und ob es überhaupt Angebote gibt oder nicht. Es weiß überhaupt niemand und das macht die Stimmung noch schlechter.
In dieser ganzen Gemengelage hat jetzt nun auch noch die israelische Armee zuletzt bei einem Angriff Mitarbeiter von Hilfsorganisationen getötet. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie sowas hören?
Also das ist natürlich ein fürchterliches Unglück. Das ist alles, was man irgendwo in der Welt dagegen sagt. Es ist schwächer, als man in Israel selber darüber sagt. Also das hat natürlich niemand geplant. In den letzten 6 Monaten gab es schon manchmal solche Unglücksfälle, einschließlich 2 Geiseln, die erschossen wurden von israelischem Militär. Also das passiert wahrscheinlich in Kriegen, aber das ist etwas, was auf keinen Fall passieren durfte. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass Israel nicht großzügiger ist überhaupt mit der Einlassung von humanitärer Hilfe nach Gaza. Und vielleicht wird das jetzt leichter werden. Aber es ist sicher nicht etwas, was irgendwer geplant und gewollt hat. Das wird allgemein als ein Unglücksfall, wie es in Kriegen passiert.
Kommen wir zur Lage in der Ukraine. Russland hat einen großen ukrainischen Drohnenangriff gemeldet. Mehr als 50 Drohnen sollen es gewesen sein. Die meisten davon seien zerstört worden. Laut russischem Verteidigungsministerium wurde bei dem Angriff ein Umspannwerk getroffen. Die ukrainische Regierung hat sich dazu noch nicht geäußert. Aus Verteidigungskreisen heißt es aber, dass ein russischer Luftwaffenstützpunkt in der Region Rostow angegriffen wurde. Dabei sollen 6 Militärflugzeuge zerstört worden sein. Außerdem gibt es Angaben über mindestens 20 getötete oder verletzte russische Soldaten. Demnach wurde der Angriff vom ukrainischen Geheimdienst SBU in Zusammenarbeit mit der Armee durchgeführt. Der Militärflugplatz befindet sich gut 270 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Präsident Selenskyj hat in seiner täglichen Ansprache kritisiert, dass seiner Ansicht nach viele westliche Staaten zu zögerlich Waffen- und Luftabwehrsysteme liefern. Erst gestern sind bei russischen Luftangriffen im Nordosten der Ukraine 6 Menschen getötet und mindestens 12 weitere verletzt worden. Unsere Korrespondentin Andrea Bär erklärt, vor welchen Herausforderungen die ukrainischen Streitkräfte aktuell stehen.
Präsident Selenskyj sagt, wir halten die Frontlinien und das ist gut in Anbetracht dessen, dass wir einfach von allem zu wenig haben. Er hat auch nochmal die Munition angesprochen, nochmal die fehlende Lufthoheit. Und gerade wenn wir an Kharkiv denken, wo jetzt wieder Menschen und auch wieder Retter getötet wurden, dann sieht man ja, was es bedeutet, keine Flugabwehr zu haben. Denn in diesen grenznahen Gegenden geht es einfach so schnell, man hat weniger als 1 Minute Zeit. Eine Rakete kann in 40 Sekunden kommen und das ermüdet natürlich auch alles, die ukrainische Flugabwehr. Das heißt, in der Stadt Kharkiv kann man sehen, was es bedeutet, zu wenig Flugabwehr zu haben.
Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.